Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet.
Geschwister, wir lesen heute Nachmittag einen Vers aus Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wir haben jetzt nur einen Vers gelesen, aber damit kommen wir nicht aus. Das Einzige, was zu unseren Herzen reden kann, ist das Wort Gottes und das darf nie zu kurz kommen. Wir haben uns etwas vorgenommen für die Dienste, wenn der Herr sie schenkt, und zwar Merkmale der ersten Christen, Unterweisung für die letzten Tage. Es ist immer gut, wenn man auf den Ursprung zurückgeht. Denn gerade bei den ersten Christen lernen wir auch Grundsätzliches kennen. Manchmal gehen wir nur bis ins 19. Jahrhundert und erfreuen uns an dem Aufleben, das Gott in wunderbarer Weise geschenkt hat. Aber es ist eben nicht der Anfang. Es ist überhaupt gut, dass man bei der Belehrung in Gottes Wort dahin gelenkt wird, wo etwas zum ersten Mal gesagt wird, das erste Mal vorgestellt wird. Und wenn der Herr uns hilft, dann möchten wir uns durch diese Vorträge ermutigen lassen. Durch Gläubige, die keine Bibel hatten. Vielleicht Teile des Alten Testamentes. Aber die Belehrung des Neuen Testamentes, die hatten sie überhaupt nicht. Umso erstaunlicher ist es, was man von ihnen liest. Das ist ein Wunder der Gnade, hat aber auch seinen Grund. Sie waren solche, die den Sohn Gottes als das ewige Leben empfangen hatten und die versiegelt waren mit dem Heiligen Geist. Und wenn das so ungehindert zur Entfaltung kommt, dann wirkt sich das auch so aus. Wir wissen doch manches. Wobei ich immer wieder erkenne, und das wird anderen genauso gehen, je mehr man sich mit dem Wort beschäftigt, desto mehr merkt man, wie wenig man weiß. Da kommt doch nie ein Gefühl von Sättigung auf, dass jemand denkt, jetzt muss ich noch zwei kleine Propheten, wie man die so nennt, aber dann habe ich es auch irgendwie. Geschwister, das gibt's nicht. Wir bleiben so gesehen immer an der Oberfläche. Und das Schöne ist, wir brauchen auch die Wiederholung. Und jetzt bin ich kein einsamer Mann hier. Wir brauchen die Wiederholung. Und es ist schön zu sehen, was bei den ersten Christen so zur Entfaltung kommt. Wir sprechen ja manchmal von diesen vier Stücken hier. Das ist uns so geläufig. Das haben wir so von Jugend an, haben uns die Brüder das vorgestellt und sie haben auch gut gezählt. Das stimmt. Das sind hier vier Stücke. Und sie haben es oftmals auch in Verbindung gebracht mit dem Zusammenkommen als Gläubige. Das darf man nicht nur, das ist auch durchaus geeignet. Und ich habe auch schon an Vorträgen teilgenommen, wo Brüder tatsächlich vier Abende, wie man so sagt, gebraucht haben, um diese vier Stücke vor uns zu stellen. Und das war immer schön, immer beeindruckend. Aber die Gefahr ist manchmal, dass man Gedanken so auf eine bestimmte Situation beschränkt. Und das ist nicht gemeint. Geschwister, wenn wir jetzt sagen würden, ja, das sind jetzt so vier Stücke, die können wir auf das Zusammenkommen anwenden, dann könnte jemand sagen, ja, dann bin ich auch schnell mit fertig dann. Aber wenn der Herr uns hilft, dann möchten wir mal versuchen, diese vier Stücke doch etwas mehr ins Herz zu fassen. Mal nicht mit den Zusammenkünften in Verbindung bringen, Wobei natürlich klar ist, wenn es um das Brechen des Brotes geht, dann ist das nur als Versammlung möglich. Wenn wir den Tod des Herrn verkündigen und der Einheit des Leibes Ausdruck geben, dann muss man als Gläubige zusammenkommen. Sonst ist das nicht möglich und darstellbar. Wir haben gelesen, sie verharrten aber. Da breche ich mal kurz ab. Ich kenne keinen Grundtext, damit da kein falscher Gedanke aufkommt, aber ich habe mir sagen lassen, und lernen darf man ja immerhin, dass hier steht, sie waren Verharrende. Das heißt also, das war eine Herzenshaltung zu der damaligen Zeit. Dass es eine Abwärtsentwicklung gab, damit halten wir uns jetzt mal nicht auf. Aber an dieser Stelle heißt es, sie waren Verharrende. Das heißt, sie haben dich mal verharrt und dann haben sie mal wieder nicht verharrt, sondern das war ihre Herzenshaltung, nach der sie versucht haben, diesen Stücken hier zu entsprechen. Da wird als erstes gesagt, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Vielleicht muss ich noch vorweg schieben, dass es uns heute Nachmittag darum gehen soll, dass diese vier Stücke eine Grundlage haben. Und um sie auszuleben, braucht man eine Befähigung. Und um dem zu entsprechen, ist unsere Verantwortung angesprochen. Sonst bleibt das hier oben vielleicht hängen. Das ist aber nicht vorgesehen. Es muss mindestens 30 cm rutschen. Und dann muss es auch in die Füße. Der Herr hat von seinen Schafen gesprochen in Johannes 10, Vers 27, woran man sie erkennen kann. Meine Schafe, die hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Mir kommt es auf die ersten beiden Stücke an in diesem Fall. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Also ein Kind Gottes kann man an den Ohren und an den Füßen erkennen. Natürlich geistlicherweise. Wenn jemand etwas gehört hat und danach tut, hat er genau dem entsprochen, was der Herr selbst gesagt hat. Wer mein Wort hört und es tut. Wie heißt das da? Matthäus 7, Vers 24. Ich glaube, ich muss besser mal gucken. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut. Und in Johannes 14 wird gesagt, wer meine Gebote hat und sie hält. Das erste trifft auf uns alle zu und das zweite ist die Verantwortung, die wir dann auch dementsprechend haben. Wenn es hier um die Lehre der Apostel geht, dann ist das eine begrenzte Lehre. Also die Lehre, die der Apostel Paulus empfangen hat, ist hier nicht gemeint. Dieses Gefäß war überhaupt noch nicht nach vorne gekommen, dieses auserwählte Gefäß. Wir müssen an der Stelle nach Matthäus 28 gehen. Ich lese mal Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich habe alle drei Verse gelesen. Es kommt noch jetzt eigentlich nur auf den 19. Vers an. Aber der 18. und der 20. Vers sind eben auch nicht ohne Bedeutung. Denn der Herr wusste, was den Jüngern geschehen würde, wenn sie ihren Dienst beginnen würden. Zeugnis von dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus abzulegen, und auch das weiter zu sagen, was der Herr sie gelehrt hatte. Da würde Widerstand kommen. Und er kam auch. Wenn man die Apostelgeschichte liest, da ist ja von Anfang an Widerstand. Und immer da, wo der Geist wirkt, ist auch der Feind da, um dem wieder zu streiten. Aber dann sagt der Herr, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und in Vers 20 sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeitalter. Das ist doch wie eine Klammer, die für die Jünger dann auch ein Trost sein durfte. Nur wenn es hier um die Lehre geht, dann ist es eine begrenzte Lehre. Die empfangen in Matthäus 28 11 Jünger, wie er auch Apostel nannte. Später wird das aufgefüllt mit dem 12. Matthias. Wenn wir sagen, es ist eine begrenzte Lehre, dann hat der Herr das auch selbst so gesagt. In Johannes 16, Vers 12 sagt er zu den Jüngern, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Und in Lukas 12 steht, ich habe aber eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Gerade bei diesem Vers muss man bedenken, was es bedeutet. Das erste ist, ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, das spricht von seinem Tod. Und wenn er dann sagt, wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist, dann hat das nicht mit seiner Beängstigung zu tun, die in Verbindung mit seinem Werk am Kreuz steht, sondern mit einer Einschränkung. Wie bin ich beengt? Wie bin ich sozusagen eingeschränkt? Und darin hat der Herr abhängig gehandelt, wie immer. Er hat immer das gesagt, was sein Vater gesagt haben wollte. Nicht aus sich selbst geredet. Niemals. Und so hat es eben auch eine Begrenzung. Und als der Herr aus den Toten auferstanden war und dann den Jüngern erschien und 40 Tage von ihnen gesehen wurde, dann hat er sie belehrt. Worüber denn? Er hat sie belehrt über die Dinge des Reiches Gottes. Er hat nicht mit ihnen gesprochen über die Versammlung. Wenn er das auch angedeutet hat, in Matthäus 16, Vers 18 zum Beispiel, sagt er ja zu Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Also angedeutet war es durchaus. Und dass die Jünger eine gewisse Kenntnis davon hatten, das ist jetzt nicht das Thema, aber das kann man durchaus annehmen. Nur das Werkzeug, Christus und seine Versammlung als Offenbarung vor die Herzen der Menschen zu stellen und sogar niederzuschreiben, das war dem Apostel Paulus vorbehalten. Und diesen Apostel gab es hier an dieser Stelle noch nicht. Insofern war diese Belehrung, wir haben das schon gesagt, sie war in gewisser Weise begrenzt. Gehört aber auch zu dem Auftrag, den der Herr den Jüngern damals gab, gerade die Gedanken des Reiches Gottes, vornehmlich bei Petrus, ist das sehr klar und deutlich vor die Herzen der Menschen und letzten Endes auch vor die Herzen der Gläubigen zu stellen. Geschwister, das, was die Lehre beinhaltet, hat letzten Endes mit einer Person zu tun, übrigens immer. Wenn wir Gottes Wort studieren, dann dürfen wir es nie von der Grundlage lösen. Es hat immer mit der Person des Herrn Jesus zu tun, immer mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seiner verherrlichten Stellung, mit dem Ratschluss, den der Vater in Bezug auf ihn hat. Wenn wir Belehrungen davon lösen, werden wir am Ende auch die Belehrung nicht mehr im vollen Wert erfassen. Es steht alles in Verbindung mit dieser einen Person. Deswegen hat diese Lehre hier auch ihre Grundlage in dem Herrn Jesus, in dem Sohn Gottes, in dem Auferstandenen. Die hängt also nicht, wenn ich es mit Ehrfurcht sage, irgendwo in der Luft, sondern die hat eine Grundlage, die der Herr selbst legt und die er ihnen gibt, um dann auch diesen Dienst tun zu können. Es gibt so einen Reim, suche Jesus und sein Licht, alles andere nützt dir nicht. Das ist sowohl evangelistisch geeignet, aber ist auch für uns als Bibelleser geeignet. Dass wir immer suchen, was ist die Ansprache? Das liegt nicht immer auf der Oberfläche und es ist auch nicht in jedem Fall so, aber letzten Endes und grundsätzlich ist es so, es geht um eine Person. Und da wird als zweites gesagt, sie verharrten in der Gemeinschaft. In wem ist das begründet? In dem Herrn Jesus. In Johannes 11 steht schon in Vers 52. Da sagt ja dieser Gamaliel etwas, was ihm Gott eingegeben hat. Das sagt er sogar als Ungläubiger. Ich will das eben lesen, damit ich das nicht falsch zitiere. Johannes 11, Vers 49, ein gewisser aber von ihnen, Kajaphas, nicht Gamaliel, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht von sich selbst aus, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Das ist tatsächlich die Zielsetzung, die im Herzen Gottes begründet liegt, die in der Gabe seines Sohnes nur grundlegend zur Entfaltung kommen konnte. Der Jesus spricht von dieser Gemeinschaft, von diesem Einssein. In Johannes 17, wenn er betet, hier als Mensch auf dieser Erde und mit dem Vater über die Seinen spricht, dann spricht er von diesem Einssein. Von dem Einssein der Apostel, aber auch von dem Einssein derer, die durch ihre Predigt zum Glauben kämen. Und dann spricht er auch von einem Einssein, das bis in die Zukunft hineinreicht. Der Gedanke der Gemeinschaft, der ist nur möglich, wenn wir den Herrn Jesus dabei vor Augen haben. Sonst mögen wir gut darüber reden können, aber wenn wir es losmachen von der einen Person, der wir alles zu verdanken haben, dann geht uns auch der Wert der kostbarsten Gedanken verloren. Und wie weit unsere Gemeinschaft geht, wir können ja nicht bei allem ausführlich bleiben, aber 1. Johannes 1 spricht von Gemeinschaft, die wir als Kinder Gottes mit göttlichen Personen haben. Mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn, mit den Aposteln damals, auf das auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und das erstreckt sich letzten Endes auf jedes Kind Gottes. Wir gehören zur Familie Gottes. Was ist das für ein Segen? Wir haben es nur dem einen zu verdanken, der die Grundlage dazu gelegt hat in seinem Sterben und in seinem Auferstehen. Und wir haben es durch seine verherrlichte Stellung. Das dritte ist, sie verharrten aber im Brechen des Brotes. Weswegen machen wir das? Das ist doch ganz deutlich, da muss man ja nicht lange überlegen. Der Herr hat das doch hier auf Erden eingesetzt. Er hat es den 11 Jüngern da auf dem Obersaal gegeben. Judas Iskariot war nicht dabei. Da hat er es eingesetzt. Und auch den Zeichen die Bedeutung gegeben. Und damit niemand auf den Gedanken käme, das wäre etwa exklusiv für die Jünger damals gewesen, darf der Apostel Paulus später schreiben in 1. Korinther 11, Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Wir haben das erhabenste Teil, was wir hier auf Erden kennen. Ob wir das immer so ansehen, machen wir uns jedenfalls bewusst. Wenn wir es tun, dann kommen wir dem nach, was der Herr gesagt hat. Übrigens wünscht sich der Herr das nicht, obwohl er es sich wünscht. Es ist auch kein Gebot. Es ist eine Aufforderung. Die Liebe zwingt nicht. Die Liebe sucht und die Gnade zieht. Es ist ein Vorrecht. Wer die beiden Dinge aber zusammen haben möchte, der kann jedenfalls den Satz gebrauchen, dein Wunsch ist mir Befehl, dann haben wir eben doch beide. Wir haben doch ein Motiv, weshalb wir das machen. Und das steht ohne Frage und ausnahmslos mit unserem Herrn und Heiland in Verbindung. Wir dürfen seinen Tod zu seinem Gedächtnis verkündigen. Er hat es uns gegeben. Dann haben wir als Viertes, sie verharrten auch in den Gebeten. Hat das auch mit dem Herrn zu tun? Gebetet wurde im Alten Testament auch. Elia, dieser Mann Gottes, hat ein Mann gebetet, dass es 3,5 Jahre nicht regnen solle. Und er hat die Gebetserhörung bekommen. Aber der hat auch gebetet, dass es wieder regnen solle. Dann hat er auch die Gebetserhörung bekommen. Also einen geöffneten Himmel in diesem Sinne, das war grundsätzlich nicht neu. Aber diesen Zugang zu haben, durch den Herrn Jesus, zu dem Vater, das ist etwas Neues. Der Herr hat schon in Johannes 16 gesagt, dass nicht er den Vater für uns bitten würde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Das ist doch die höchste der Gemeinschaft, die man gerade auch dadurch ausdrücken kann, dass man Herz und Sinn, von dem wir gesungen haben, wirklich nach oben ausrichtet. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum. Sonst hätten wir diesen ungehinderten Zugang, von dem Römer 5 spricht, in Vers 2, Epheser 2, Epheser 3, Philipper 4 und andere Stellen, die uns immer auf diesen Zugang hinweisen, den wir in Freimütigkeit haben, alle Zeit. Das ist das Erste, was ich mit einfachen Worten vor uns stellen möchte, dass wir diese Stücke hier nicht, eben nicht so behandeln, dass sie so mit der Versammlung und dem Zusammenkommen zusammenhängen. Das darf man, habe ich ja schon gesagt. Aber es geht nicht darum, einer Form zu genügen oder einer Gewohnheit nachzukommen, so wertvoll das auch ist. Aber wenn das Herz nicht beteiligt ist, wenn mein Herz nicht daran beteiligt ist, Geschwister, dann sind das schöne Wahrheiten, die kann man daher sagen, aber wir werden nicht an dem gemessen, was wir wissen. Wir werden an dem gemessen, was wir tun. Die Bemessungsgrenze oder Grundlage besser ist immer das, was die Werke zeigen. Das gilt für die Ungläubigen, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Und das gilt für uns als Kinder Gottes. Auch wir, wenn wir offenbar werden, wir werden unseren Lohn bekommen nach unseren Werken. Und da gelten nur die Werke, die letzten Endes aus der einzig möglichen Quelle hervorgegangen sind. Und das dürfen wir bei diesen 4 Stücken immer wieder vor uns stellen. Wir machen das nicht zu ausführlich jetzt. Wir haben ja noch 2 Themen. Jetzt. Die Grundlage haben wir vor uns gehabt. Jetzt geht's um die Befähigung. Und die Befähigung, das auszuleben, ist nur durch Gott, den Heiligen Geist, möglich. Sonst ist das überhaupt nicht möglich. Wir haben es hier nicht mit theoretischen Dingen zu tun, sondern mit lebenden und lebendigen Auswirkungen, die wir als Kinder Gottes zeigen dürfen. Wenn es um die Lehre geht, außerhalb Gottes, des Heiligen Geistes, würden wir überhaupt gar keine Lehre verstehen können. Sagt das Gottes Wort nicht ganz eindeutig? Warum hat der Herr denn gesagt? Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht Wie heißt es? Tragen. So, warum denn? Die Begrenzung war ausschließlich darin gelegen, dass sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Wenn der Herr dem Petrus sagt, in Johannes 13, das ist das Thema Fußwaschung, nur ein Klammergedanke, wir kennen die Szene, dann sagt der Herr zu ihm, was ich jetzt tue, Petrus, weißt du nicht, du wirst es aber hernach verstehen. Wie oft haben wir das auf die Umstände des Lebens angewandt? Und hier sind bestimmt manche, die sagen, also es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich die Lösung nicht habe. Warum das so sein sollte, habe ich nicht. Wir laufen alle mit Fragezeichen herum. Aber Auflösung folgt. Der bleibt uns keine Antwort schuldig. Er wird uns zeigen, dass alles seine Begründung hatte, seine Grundlage hatte in seiner Person. Sowohl das, was die Segnungen und die Folgen der Segnungen beinhaltet, als auch das, was in unserem Leben vorhanden ist. Was der Herr dem Petrus damals sagt, was ich jetzt tue, weißt du nicht. Natürlich hat er doch gewusst, dass er ihm die Füße wäscht. Der hat ja sogar abgewehrt. Da gab es keine Frage. Du wirst es aber nachverstehen, nämlich die geistliche Bedeutung. Und Petrus hat es verstanden. Bist du ein zurückgekehrt, so stärke deine Brüder, dass er letzten Endes auch der Dienst, der unter anderem auch damit zusammenhing, dass ihre Füße auch Reinigung empfingen durch das Wasser des Wortes Gottes. Und das, was der verherrlichte Christus vom Himmel her tut, das dürfen wir einander tun. Das ist aber jetzt wirklich ein Nebengedanke, der jetzt nicht unbedingt hier hinein soll. Aber in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Geschwister, wann haben wir das letzte Mal dafür gedankt, dass wir ihn haben? Also ich tue das auch nicht jeden Tag. Aber es kommt durchaus vor. Und wir sollten es uns vielleicht angewöhnen. Nicht um einer Form zu entsprechen, weil das auch sein sollte, sondern weil wir uns bewusst machen, das ist neben dem Besitz des ewigen Lebens die höchste Segnung, die wir überhaupt haben können. Abgesehen davon, dass das ewige Leben sich nur auswirken kann in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ewige Leben hat ja keine Kraft in sich selbst, sondern es braucht die Kraft, die durch den Heiligen Geist in unserem Leben hervorgebracht wird. Übrigens ist der Heilige Geist nicht die dritte Person der Gottheit. Ich sag mal, manchmal wird sie so von uns behandelt. Ich unterstelle das nicht, aber manchmal wird der Gedanke in Verbindung mit Gott, dem Heiligen Geist, so etwas außer Acht gelassen. Aber Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, das ist eine vollkommene, gleiche, göttliche Ebene. Was dürfen wir dankbar sein, dass wir Gott, den Heiligen Geist, in unseren Leibern wohnen haben. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt das ganz deutlich, dass er in jedem Glaubenden wohnt und dass er auch in der Versammlung wohnt. 1. Korinther 3, Vers 16. Das ist dann ein Gedanke, der unbedingt dazugehört. Dann versteht man aber auch, wenn man 1. Korinther 6 sieht, was es in Römer 12 bedeutet, dass wir unsere Leiber als ein heiliges, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer Gott darstellen. Das heißt, der Heilige Geist, der in meinem Leib wohnt, möchte dazu führen, immer wieder, dass wir in unserem Leben zeigen, was wir aus Gnaden geworden sind. 1. Korinther 2 macht deutlich, dass wir nur das Verständnis über die Schrift haben. Die Stelle möchte ich doch auch besser lesen. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind, die wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Und 2. Petrus 1, den Vers nehme ich noch hinzu. Vers 21. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Gott hat sich der Werkzeuge bedient. Das ist wahr. Aber sie waren inspiriert. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht, heißt das, glaube ich, dort. Genau. Das ist dieses Wunder der Inspiration. Und das ist auch das Wunder, das wir immer wieder erleben, wie dieses Wort Kraft in sich selbst hat und wie der Geist wirkt, wie er in unsere Umstände hineinredet, wie er uns Klarheit schenkt, Unterweisung, wie er mich korrigiert. Das muss man sich übrigens gefallen lassen. Das Fleisch lässt sich nie korrigieren, aber dem Herrn sei Dank. Wir haben das Leben des Sohnes Gottes in uns, das ewige Leben. Und durch die Kraft des Geistes sind wir imstande, so zu wandeln, wie wir es von einem Henoch einmalig lesen. Das ist eigentlich immer beeindruckend. In Hebräer 11. Dass er zu Lebzeiten schon das Urteil Gottes über sich hatte, du hast mir wohlgefallen. Ich glaube, das gibt es sonst nicht in der Schrift. Es sei denn von dem Sohn Gottes selbst. Das ist das vollkommene Beispiel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Aber wenn es ein Staubgeborener als Urteil haben darf, dann ist das eine Auszeichnung, die man gar nicht hoch genug werten kann. Nicht um Henoch willen, das sei mal hinzugefügt. Es ist immer der Triumph der Gnade. Niemand hat etwas aus sich selbst. Ob er Abraham heißt oder ob er Henoch heißt oder Daniel oder David und wie die ganzen Glaubensmänner und auch Glaubensfrauen heißen. Die haben nie etwas aus sich selbst heraus hervorbringen können. Es ist alles gewirkt durch Gott, den Heiligen Geist und durch Gott selbst. Und dann kommt als zweites: Sie verharrten in der Gemeinschaft. Wir müssen den Vers dreimal durchlaufen. Also die Grundlage haben wir mit wenigem vor uns gehabt. Jetzt geht es um die Befähigung. Und das ist nur möglich, diese Gemeinschaft auszuleben, weil sie gebildet worden ist durch Gott, den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, glaube ich, Vers 13 sagt, dass wir in einem Geist, das heißt in der Kraft des Geistes, zu einem Leib getauft sind. Das ist das, was Kinder Gottes miteinander verbindet. Das sind solche, die das Wort der Wahrheit gehört haben und das Evangelium des Heils und die versiegelt worden sind, auf die Gott das Brandzeichen gedrückt hat, du bist mein, so wie Jesaja 43 sagt. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist es und du bleibst es. Auch ein starker Trost, denke ich, für uns alle, dass es etwas gibt, was wir nicht verlieren können, weil Gott selbst dafür gesorgt hat. Durch seinen Plan, den er hatte, und durch seinen Ratschluss, der im Blick auf seinen Sohn vor aller Zeit vorhanden gewesen ist. Man kriegt ja manchmal Empfehlungsschreiben. Und dann steht auch ein Vers aus 2. Korinther 13, Vers 13. Den werden die Brüder, die Empfehlungsschreiben schreiben, sicherlich auch mal benutzen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es ist also eine Gemeinschaft, die sich begründet darin, dass sie gebildet ist durch Gott, den Heiligen Geist, und dass sie auch dadurch nur aufrechterhalten bleiben kann. Wenn man wirklich Gemeinschaft leben möchte, und wir kommen noch zu der Verantwortung, dann geht das nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Was ist das für eine Segnung? Dass wir wissen, dass wir so miteinander verbunden sind und miteinander verbunden bleiben. Dann kommt als drittes, sie verharrten im Brechen des Brotes. Hat das auch mit dem Heiligen Geist zu tun? Ich mache jedenfalls mal eine Anwendung. In Johannes 4 spricht der Herr Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und dann sagt er ihr, als es um das Thema Anbetung geht, Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Wobei es an dieser Stelle nicht der Heilige Geist in Person ist. Das muss man ein wenig jetzt unterscheiden. Es geht da um eine Geisteshaltung. Genauso wie in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Da ist es auch eine Geisteshaltung, die aber nur möglich ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen ist es eine direkte Verbindung und Einheit. Das eine ist ja durch das andere überhaupt nicht auslebbar. Deswegen dürfen wir vielleicht den Gedanken beim Brechen des Brotes da so ein bisschen mit hineinbringen. Wir gehen ja nicht zur Anbetungsstunde. Wobei, wenn jemand das sagt, er möge dabei bleiben. Es ist also nichts passiert, wenn das jemand sagt. Aber wir kommen zusammen, um Brot zu brechen. Apostelgeschichte 20, Vers 7 macht das auch ganz deutlich, so ein schöner Vers. Am ersten Tag der Woche aber, als wir zusammenkamen, um Brot zu brechen. Nur das Ziel Gottes des Vaters ist, dass er Anbetung empfängt. Und gerade dann, wenn die Grundlage, der Tod des Herrn Jesus vor uns steht und dann auch die Zeichen seines Todes, dann bringt uns das zur Anbetung. Und das ist doch nicht anders möglich, als nur dadurch, dass der Herr selbst in dem Lobgesang vorangeht, aber auch wir in der Kraft des Heiligen Geistes auch etwas tun dürfen, wodurch das Herz Gottes des Vaters und das Herz unseres Herrn erfreut wird. Und dann haben wir als viertes, sie verharrten in den Gebeten. In Epheser 6, glaube ich, steht das. Epheser 6, Vers 18. Ich lese des Zusammenhangs wegen ab Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachen, in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also das Beten im Heiligen Geist, das wünschen wir uns ja. Aber wenn Beten im Heiligen Geiste stattfindet, dann haben wir eine Sicherheit. Dann sind das Gebete, die vor Gott wohlgefällig sind. Das ist 1. Johannes 5, den Vers habe ich jetzt nicht im Sinn. Bitten zu haben, die vor Gott wohlgefällig sind. Das ist gerade dann möglich, wenn wir tatsächlich die Kraft und letzten Endes die Person des Heiligen Geistes benutzen, um in diesem Dienst und in dieser Haltung, wie es bei den ersten Christen war, gefunden werden. So, und jetzt kommt die Verantwortung. Wir haben ja gesagt, wir bleiben nicht bei so vielem stehen. Es gibt Brüder, die machen da vier Abende draus, aber uns geht es mit des Herrn Hilfe mal darum, dass unsere Herzen mal ein wenig berührt werden, damit wir nicht eine gewisse lehrmäßige Kenntnis haben, die ist ja wichtig und schön, aber lasst es uns in Verbindung mit dem Herrn, in Verbindung mit Gott, dem Heiligen Geist vor uns haben. Und letzten Endes können wir auch nur dann der Verantwortung entsprechen, wenn beides vor uns steht. Sie verharrten in der Lehre. Frage an mich, was ist mir die Lehre wert? Es gibt Geschwister, die sagen, weißt du, mit der Lehre habe ich es nicht so. Ich bin mehr fürs Evangelium. Manchmal sagen sie auch, ich bin mehr so für die Praxis. Und das wirkt ja auch nicht. Es wirkt ja nicht unvernünftig. Und doch ist es unvernünftig. Denn wisst ihr, zu einer guten Praxis kommt man doch nur, wenn man eine gute Grundlage hat. Das ist so im Arbeitsleben auch so. Ich habe noch keinen Lehrling gesehen, der am dritten Tag den Meister an die Seite schiebt und sagt, heute bin ich dran. Der kann sich aber was anhören. Und wenn das schon im Tagtäglichen so ist, Geschwister, dann trifft das im Geistlichen genauso zu. Durch eine gute Belehrung kommt man zu einer guten Praxis. Und wenn man die Praxis verändert, dann tut man manchmal dem Wort Gewalt an. Denn jeder findet so seine Bibelstellen, oder? Wir haben doch gesagt, wir wollen auf den Anfang zurück. Wir wissen, wo wir jetzt stehen. Wir stehen kurz vor dem Kommen des Herrn. Das ist ja, das kann man ja nicht nur sehen aus der Schrift, das sind sogar Empfindungen, die man haben kann. Wir brauchen die Belehrung. Was ist sie mir wert? Was bedeuten mir die Dienste von Brüdern, wenn sie uns einen Lehrvortrag halten? Es gibt ja Brüder, die sind so typische Lehrer. Übrigens ist das ganz klar im Epheserbrief, dass es sie gibt und dass wir sie brauchen. Sonst würde es da nicht stehen. Wir brauchen die Belehrung. Und wir sollten davor bewahrt bleiben, dass wir etwa das Wort Gottes mal angleichen an unsere Praxis. Als Maßstab ja, als Spiegel ja, natürlich. Aber wenn jemand sagen würde, weißt du, das kannst du heute nicht mehr so sehen. Das musst du auch mal anders sehen. Übrigens muss das jeder sehen, wie er will. Wo kommen wir denn dahin? Ist das Paul Gerhardt, der Liederdichter, der gesagt hat, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Das ist ja ein frommer Wunsch, finde ich. Und keiner von uns würde sagen, ja, ja, auf diesem Weg bin ich. Wir haben alle Grund, uns zu schämen. Und da möchte ich der Erste sein. Aber Gott gibt uns keinen anderen Maßstab als den, den wir haben. Obwohl er weiß, dass wir ihn nicht erreichen. Letzten Endes ist der Maßstab sein Sohn. Er hat uns doch ein Beispiel hinterlassen. Das vollkommene Vorbild ist er, wie er gewandelt ist hier auf Erden. Und wir sollten so wandeln, wie er gewandelt hat. Und wir sollten nach 1. Johannes 4 auch so sein, wie er jetzt ist. Das heißt, unsere Stellung in Christus, die ist ja himmlisch. Aber das darf sich hier auf Erden schon zeigen, dass wir zu denen gehören, die mit der Erde, mit dieser Welt grundsätzlich nichts mehr zu tun haben. Übrigens, wenn im Alten Testament der Dienst getan wurde, am Brandopferaltar und auch am goldenen Räucheraltar, also ehe die Priester ins Heiligtum eintraten, um den Dienst dort zu verrichten, sie mussten in jedem Fall am Waschbecken vorbei. Das Waschbecken gehört übrigens zu den beiden Teilen, die wir nicht nachbauen können, weil keine Maße genannt werden. Das ist einmal der goldene Leuchter im Heiligtum, da wird nur das Gewicht genannt, aber nicht die Größe. Und beim Waschbecken wird auch nicht das Ausmaß des Waschbeckens genannt. Aber dann gibt es einen schönen Hinweis und es steht nie anders da, als so, wie ich es jetzt sage, dass die Priester sich daraus waschen sollten und nicht darin. Das ist ein großer Unterschied. Sie mussten sich also des Wassers bedienen und es anwenden auf sich selbst. Sie haben also nicht ihre Hände ins Waschbecken gehalten und ihre Füße schon mal gar nicht. Da wäre das Wasser trübe gewesen. Das kann doch jeder nachvollziehen. Und nicht anders dürfen wir mit Gottes Wort umgehen, dass wir es benutzen, oftmals auch auf die Situation gemünzt, dass es uns in einer Verfassung hält, die Gott wohlgefällig ist, gerade wenn es darum geht, ihm zu dienen. Dann kommt als zweites die Gemeinschaft. Ist das ein Schwachpunkt im Volke Gottes? Hier geht es nicht um die Gemeinschaft am Brotbrechen, das ist ein extra Punkt. Es geht um die Gemeinschaft. Damals bei den ersten Christen, die ja auch sehr stark unter Druck standen, stand die Gemeinschaft überhaupt nicht in Frage. Not hat immer zusammengeführt. Ihr seht ja kaum noch Geschwister, jedenfalls handverlesen, die Kriegs- und Nachkriegszeiten erlebt haben. Ich weiß auch nicht, was Krieg ist. Das hat man in der Schule gelernt und das hat man im Elternhaus gehört. Aber was es wirklich bedeutet, und wenn sie dann erzählt haben, wie die Kinder Gottes zusammenrücken, das wird ja vielleicht nachher etwas mehr noch vor unsere Herzen kommen, wenn es um ein Herz und eine Seele geht. Aber Gemeinschaft ist ein gesegnetes Teil. Wir brauchen das. Und manchmal ist es tatsächlich so, wenn so Notzeiten kommen, bei dem einen oder anderen, das ist hier in Wermelskirchen auch nicht anders, dann rühren sich alle Geschwister. Da kommen plötzlich auch die hinterm Baum hervor, von denen man es gar nicht so vermutet hätte. Und da wird einem in diesem Moment, wird einem das sehr, sehr wertvoll. Wisst ihr, ein Kohlenhaufen brennt lange. Ist ja nicht neu. Aber wenn du mal so eine Kohle wegnimmst, das Beispiel ist euch auch nicht neu, und legst die mal so einen Meter neben dem brennenden Kohlenhaufen, dann kannst du die aber nach einer, weiß ich nicht, halben Stunde mindestens, da kannst du die ganz getrost anpacken. Die ist ausgeglüht. So gibt es auch im Volke Gottes solche, die nicht unbedingt in der Mitte des Kohlenhaufens sind. Und manche haben sogar die Vorstellung, dass der Kohlenhaufen zu ihnen kommen sollte. Das ist aber ein logistisches Problem, wie ich finde. Aber Gnade zu finden, auch den einen oder anderen, der so am Rande läuft, es geht ja um Praxis hier, um ihn wieder etwas mehr in den Bereich der Wärme und der Liebe Gottes hineinzuziehen, so ist das gedacht von Seiten des Herrn. Dafür hat er gebetet. Das dürfen wir haben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir dürfen den Gebrauch davon machen, damit es in der Praxis auch dazu kommt. Das dritte ist im Brechen des Brotes. Da muss ich jetzt nicht ausführlich sein. Das haben wir schon vor unseren Herzen gehabt. Aber es ist etwas, was man nur auf Erden tun kann. Im Himmel gibt es kein Brotbrechen. Nur mal in Klammern, hat mir mal jemand irgendwo gesagt. Im Himmel sind wir doch auch alle gleich. Vielleicht ahnt man so ein bisschen, in welche Richtung so ein Gedanke geht. Aber dem habe ich gesagt, aber im Himmel gibt es kein Brotbrechen. Aber hier auf Erden, da dürfen wir etwas tun. In der Wertschätzung unseres Herrn. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir tun es nur, solange wir auf Erden sind. Manchmal darf man auch Jüngere ermuntern. Das macht man auch. Mit den eigenen Kindern habe ich es nie gemacht. Da haben wir über die Sache gesprochen. Aber wir haben nie gesagt, wäre es nicht schön, wenn du auch? Ich sage nicht, dass wir das jetzt so richtig gemacht haben. Darum geht's nicht. Nur bei den eigenen möchte man natürlich, dass es auch aus dem eigenen Herzen hervorkommt. Und je öfter wir diese Dinge auch vor uns stellen, vor allen Dingen den Herrn und sein Werk am Kreuz, die Liebe Gottes, desto mehr wird man angefacht, auch dieses Vorrecht auch in Anspruch zu nehmen. Und es ist ein Vorrecht. Vielleicht sind Jüngere hier. Und das sage ich nur, weil ich euch lieb habe. Wenn ihr noch nicht dieses Vorrecht in Anspruch nehmt, denkt darüber nach. Wir machen es nur auf Erden, nur in Anführung. Und wir machen es um seinetwillen. Wir verkündigen seinen Tod zu seinem Gedächtnis, in seiner Gegenwart, zu seiner Ehre. Es geht dabei nicht um uns, auch wenn unsere Herzen froh und glücklich dabei sind und immer wieder werden. Wir dürfen uns auch gegenseitig darin ermutigen. Dann haben wir als Viertes, sie verharrten auch in den Gebeten. Ist das auch eine Schwachstelle? Ja, das muss man vielleicht sagen, oder? Im Volke Gottes gibt es viele Schäden. Und die Hauptursache darin ist, dass wir zu wenig beten. Jetzt meine ich aber keinen Beter. Im Volke Gottes gibt es Beter. Ich weiß von Schwestern, ich weiß von Brüdern, die sind in der Regel älter. Von denen wird gesagt, das sind Beter. Es ist gut, dass wir solche in unserer Mitte haben. Mein Vater hat mir von einem Bruder erzählt, der war Beter. Der ist schon lange beim Herrn. Und als er abgerufen wurde und das Institut kam, um ihn zu holen, und man hat ihn dann auch besehen, und dann kamen sie an seine Kniescheiben, und dann sagt der eine zum anderen, das war ein Fliesenleger, guck dir mal die Kniescheiben an. Geschwister, das war ein kaufmännischer Angestellter, der hat im Arbeitsleben fast nur auf dem Stuhl gesessen. Aber wenn es darum ging, seinem Herrn zu danken und für die Seinen zu beten, für die Verbreitung des Evangeliums, für das Werk des Herrn, wie breit ist diese Palette? Zum Beten braucht man Energie. Auch wenn man vielleicht als Bruder auch gehalten ist, sich viel mit dem Wort zu beschäftigen. Wenn das Gebet nicht im rechten Maß vorhanden ist, Geschwister, dann wird es möglicherweise zu einer Form. Und das will der Herr nicht. Wir haben so viel Grund zum Beten, zum Flehen, zum Danken. Das dürfen wir nie vergessen. Philipper 4 macht das ganz deutlich. Gebet und Flehen mit Danksagung. Wenn wir nur flehen würden und nur beten würden, ist auch eine einseitige Sache. Wir haben so viel Grund zum Danken. Das dürfen wir persönlich tun. Das dürfen wir als Eheleute tun. Das dürfen wir als Familie tun. Das dürfen wir als Versammlung tun. Und letzten Endes, ich glaube, da ist was dran, ist auch das Zusammenkommen zum Gebet ein gewisses Zeichen davon, was mir das Gebet bedeutet. Was haben wir denn Mittwoch? Ihr habt immer beides zusammen. Bei uns passt das besser. Wir haben entweder oder. Was haben wir denn Mittwoch? Gebetsstunde. Ach so. Haben wir das noch nie gehört? Geschwister, die Kraft des Gebetes sollten wir, dürfen wir nicht unterschätzen. Die ersten Christen haben darin verharrt. Sie waren Verharrende. Das war ihre Haltung. Das war ihr Verlangen. Und der Herr hat sie gesegnet und zum Segen gesetzt. Das hat sich beim Herrn nicht verändert. Das möchte er bei uns auch. Er möchte uns zum Segen setzen. Aber dann geht es nur, wenn wir immer wieder die Quelle anlaufen, die letzten Endes er ist. Den Thron der Gnade, wo er zu Rechten Gottes sitzt. Nun haben wir nur etwas miteinander überlegt. Das Beeindruckende bei den ersten Christen ist eben das, dass sie nicht mit viel Lehre beschäftigt waren. Die hatten sie noch gar nicht. Aber sie waren mit dem Herrn beschäftigt. Und das hat sich gezeigt in ihrem Leben, was ihnen der Herr bedeutete und dass sie ihn brauchten und dass sie wussten, was sie an ihm haben, wo sie immer wieder seine Nähe gesucht haben. Vielleicht lernen wir etwas aus den ersten Christen mit wenigen Worten.